Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Und wenn ich auf mein Alter schaue, ja, dann muss ich erkennen, für eine YouTube-Karriere ist es schon zu spät.
Welcome to Ryan's Mystery Play Day. Who's it gonna be?
Das ist Ryan. Ryan kreischt, Ryan hüpft und Ryan packt vor allem Spielzeug aus. Im Internet, auf YouTube. Dort ist er ein Superstar mit 20 Millionen Abonnenten und sehr hohen Werbeeinnahmen. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes gehört Ryan zu den 10 reichsten YouTubern der Welt. Und das mit 7 Jahren. Er lebt in den USA und wird seit 4 Jahren fast täglich gefilmt von seinen Eltern und im Internet vermarktet. Und Ryan ist da keine Ausnahme, sondern nur die Spitze einer neuen Szene aus Kleinkind-YouTubern. Die gibt es auch in Frankreich, wo jetzt Vorwürfe laut werden, das sei Kinderarbeit. Deshalb sollen Justiz und Politik eingreifen. Susanne Krause hat sich für die Weltzeit umgeschaut, wer da in Frankreich die meisten Klicks bekommt und womit.
Coucou les garçons!
Bonjour!
Comment ça va aujourd'hui?
Très bien!
Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où?
Herzlich, wie gewohnt, begrüßt Mutter Sophie ihre Söhne, den 7-jährigen Swan und seinen Bruder Neo, 14 Jahre alt, sowie deren Fangemeinde vor dem Bildschirm. Vor Mamas Videokamera flätzen die beiden Jungs auf einer schicken Couch im Garten ihres Feriendomizils. Hinter dem Olivenhain ist das Meer zu erahnen. Stolz erklärt Neo, sie seien in ihrem Ferienhaus in Korsika. Da korrigiert Flux die Mutter, die tolle Villa sei lediglich für einen Kurztrip angemietet. Die Jungs rutschen auf der Couch herum, sie wollen Verstecken spielen. Der 7-jährige Swan hüpft davon. Gelegenheit für die Mutter, mit ziemlich professionellem Kameraschwenk das prachtvolle Anwesen zu präsentieren.
Alors c'est parti. On en profite pour vous montrer la vue formidable qu'on a dans cette maison.
20 Minuten dauert das Video auf dem YouTube-Kanal Swan the Voice. Innerhalb von 4 Wochen wurde es fast 1 Million Mal angeklickt. Nicht ungewöhnlich für Neo und Swan. Ihr YouTube-Kanal hat rund 4 Millionen Abonnenten, die regelmäßig ihre Videofilmchen schauen. Damit liegen die beiden in Frankreich ganz vorn unter den Kinder-YouTubern. Eine Szene, die wächst. Minderjährige bringen Klicks von Minderjährigen. Im Asterix-Park nahe Paris sausen Calice und Athena auf der Achterbahn rauf und runter. Studio Bubble Tea nennt sich ihr YouTube-Kanal. Die Schwestern, 11 und 7 Jahre alt, berichten vor Papas Kamera ihren Zuschauern eine geschlagene halbe Stunde lang von ihrem Ausflug zu den Galliern. Gut 40.000 Mal wurde das Video innerhalb einer Woche abgerufen. Eher unterdurchschnittlich für die beiden Mädchen. Schließlich haben sie insgesamt 1,5 Millionen Abonnenten. Calice und Athena, wie auch Neo und Swan, gelten in Frankreich als Superstars der sogenannten Unboxing-Videos. Dabei filmen die Eltern, wie ihre Kinder Geschenke auspacken. Kistenweise Markenspielzeug, die ihnen oftmals vom Hersteller zugeschickt wurden und die in den Videoclips sehr prominent ins Bild gerückt werden. Daneben gibt es Clips, in denen die Kinder Bonbons und Hamburger futtern, Buntstifte testen und bei Luxusferien das dortige Tourismusprogramm absolvieren. Solche Inhalte laufen bei YouTube unter Familienkanal und davon gibt es inzwischen in Frankreich und anderswo Hunderte. Denn die vorgeblichen Freizeitvergnügen der minderjährigen Protagonisten locken Hunderttausende vor den Bildschirm, allen voran kleine Kinder zwischen 3 und 9 Jahren. Mancher 3-Käse-hoch pilgert gar mit den Eltern zu Auftritten seiner Idole.
L'univers merveilleux de l'enfance a parfois ses secrets que les adultes ont du mal à comprendre.
Für eine Reportage begleitet ein Team des öffentlichen Fernsehsenders France 2 Neo und Swan in einen Freizeitpark, wo die Brüder eine neue Attraktion einweihen. Da stehen die Fans der beiden Jungs Schlange. Vor lauter Aufregung beginnt eine 5-Jährige vor laufender Kamera zu weinen.
Das war mein Traum, mal Neo und Swan zu treffen. Ich schaue immer ihre Videos. Es ist toll, was sie machen und was sie alles haben. Ich habe bei meinen Eltern schon gesagt, dass ich die Spiele will, die ich bei Neo und Swan gesehen habe.
Auch im Blick des kleinen Jungen neben ihr schimmert es verdächtig.
Ihre Videos sind toll. Ich bete die beiden an.
Sie haben alles, was sie wollen.
Nach einer einstündigen Autogrammsession wirkt der kleine Swan recht geschafft. Nun, solch ein Marathon sei eher selten, versichert Mutter Sophie dem Fernsehteam.
Ce sont les parents qui travaillent, puisque mon mari travaille aussi avec moi sur la chaîne. Nous, on travaille, effectivement.
Die Arbeit haben die Eltern. Mein Mann kümmert sich um die Technik. Ja, wir haben viel Arbeit mit unserem YouTube-Kanal. Das machen wir für unsere Kinder. Die hingegen arbeiten keineswegs. Sie amüsieren sich. Wir filmen sie in ihrer Freizeit, bei einem Gesellschaftsspiel, einem Wettbewerb oder beim Bummel in einem Freizeitpark. Für sie ist das keine Arbeit. Sie werden zu nichts gezwungen.
Vor 4 Jahren hat Mutter Sophie das allererste Video mit ihren Söhnen online gestellt. Mittlerweile sind es über 1500 Clips. Macht also im Schnitt jeden Tag ein neues Video mit Neo und Swan. Insgesamt gab es dafür bisher sage und schreibe 3,5 Milliarden Klicks. Wenig beeindruckt vom Inhalt der Clips zeigen sich Roman und Hugo, 2 Teenager, 13 und 15 Jahre alt. Sie zählen sich nicht zu den Fans. Kopfschüttelnd sitzen sie vor dem Video aus dem Korsika-Urlaub.
Ja, ich kenne Neo und Swan, aber ich mag ihre Videos überhaupt nicht. Auf mich wirken die beiden völlig überdreht, wie richtige Schauspieler. Was sie tun, wurde ihnen sicher von den Eltern befohlen. Ganz ehrlich, mir kommt es nicht so vor, als hätten sie Spaß an dem Ganzen.
Die schärfsten Konkurrentinnen von Neo und Swan kennt Roman nicht.
Est-ce que tu connais Studio Bubble Tea ou pas?
J'ai déjà entendu parler, mais jamais regardé.
Tu veux qu'on regarde?
Si tu veux.
Hugo klickt ein Video von Studio Bubble Tea an. Das zeigt Kalis und ihre Schwester Athena, wie sie zu Hause ein Glücksrad drehen und 500 Euro gewinnen. Roman verzieht das Gesicht.
Auf solche Spiele habe ich keinen Bock. Ich finde es nicht okay, in dem Alter so viel Geld zu gewinnen. Na, kein Wunder, dass bei denen der Rubel rollt. Vor jedem Clip läuft viel Werbung. Ab einer gewissen Klickzahl kriegen die Macher dann Geld von YouTube. Wer so mit Geld wie Heu aufwächst, weiß doch gar nicht, wie es im richtigen Leben zugeht. Das finde ich ziemlich blöd.
Laut Schätzungen von Experten erhalten die beliebtesten Familienkanäle 10.000 bis 50.000 Euro pro Monat von YouTube bzw. vom Mutterkonzern Google. Denn je mehr Zuschauer ein Kanal anzieht, desto mehr sind Markenfirmen interessiert, dort Werbung zu schalten. Die Spots laufen vor und während der Videos. Die Werbeeinnahmen streicht Google ein. Aus diesem Geldtopf fließt ein Teil an die YouTuber, deren Online-Videos eine bestimmte Klickzahl erreichen. Die genauen Summen werden geheim gehalten. Klar ist, wer viele Fans hat, wird reich. Weiß auch Hugo.
In Neos Zimmer stehen 4 Spielkonsolen, ein Flachbildschirm, ein Apple-Computer, grob gesprochen eine Ausrüstung von 10.000 Euro. Für einen 14-Jährigen ist das viel zu viel. Er kann nicht mehrere Konsolen gleichzeitig bedienen. Und er muss diesen Überfluss ja auch seelisch verkraften.
Sorgen um die Kinderstars der Familienkanäle macht sich auch Thomas Romer. Er leitet in Paris einen Kinderschutzverein namens Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique, also Beobachtungsstelle für Elternschaft und digitale Erziehung. In dieser Tätigkeit beobachtet er die Szene der Kinder-YouTuber in Frankreich sehr aufmerksam.
Comme toutes ces vidéos, elles sont tellement nombreuses et tellement récurrentes qu'en fin de compte, nous on estime.
Solche Videos gibt es immer öfter und in immer kürzeren Abständen. Das lässt uns befürchten, dass die Kinder, die da gefilmt werden, keine echte freie Zeit mehr kennen. Deshalb haben wir den Staatsanwalt gebeten zu klären, ob es sich bei diesen Produktionen um illegale Kinderarbeit handelt. Wir vom Kinderschutzverein denken, dass dem so ist.
Et nous en tant qu'association de protection de l'enfance, on estime que c'est le cas.
Romers Anliegen: Er will die Arbeitsrechtsbestimmungen, die in Frankreich für Minderjährige in künstlerischen Bereichen gelten, auch auf das Internet ausdehnen, insbesondere auf die Familienkanäle von YouTube. Denn der Code de Travail regelt in Frankreich sehr strikt den Schutz von unter 16-Jährigen. Ob sie nun als Models in der Werbung oder auf der Bühne und beim Film tätig sind, erklärt Anwältin Bénédicte Kerenet-Hahn.
Donc cette autorisation, elle est donnée par une commission.
Die Eltern müssen eine Genehmigung bei einer speziellen Kommission einholen. In der sitzen auch Kinderexperten. Da wird von Fall zu Fall bestimmt, wie lange das Kind arbeiten darf und wie mit seinem Lohn zu verfahren ist. Ein Teil des Geldes kann den Eltern zukommen, aber der Rest, wenn nicht alles, muss auf ein Treuhandkonto gehen. An das kommt das Kind erst dran, wenn es volljährig ist.
Et l'enfant récupérera donc son pécule à sa majorité.
Auflagen, die die Eltern der minderjährigen YouTube-Stars nicht beachten. Die Staatsanwaltschaft in Paris hat sich zur Anfrage des Kinderschutzvereins bislang nicht geäußert. Seit Ende letzten Jahres beschäftigt sich auch, auf Bitte eines Abgeordneten der Regierungspartei, das Pariser Arbeitsministerium mit der Frage, ob es spezielle Regelungen für Kinder auf YouTube-Kanälen braucht. Der arbeitsrechtliche Schutz sei im Übrigen nur ein Aspekt, stellt Anwältin Benedikt Kirene Hahn klar. Ein anderer sei der Schutz der minderjährigen Zuschauer.
Certaines de ces vidéos sont très longues et sont interrompues 3 ou 4 fois par des publicités.
Manches Video ist sehr lang und enthält mehrere Werbeeinblendungen. Aber bei uns ist die Werbung für Kinder strikt reglementiert. Bei den YouTube-Videos, vor denen zumeist kleine Kinder sitzen, stellt sich die Frage, ob die Werbeeinblendungen für diese Altersgruppe konform sind. Zudem filmen die Eltern ihre Kinder beim Auspacken von Markenspielzeug. Da sind wir beim Thema Schleichwerbung. Um gar nicht davon zu reden, dass sich die minderjährigen YouTuber vor der Kamera mit Bonbons vollstopfen. Das ist wegen des Kinderschutzes in der herkömmlichen Werbung absolut verboten.
Absolument interdite en fait dans des publicités qui sont destinées à des jeunes enfants.
Der 7-jährige Swan sitzt neben dem gläsernen Hamsterkäfig und sinniert, wie gut es nützt doch habe. Der Hamster müsse nicht zur Schule. Eine Szene, die wie heile Kinderwelt wirkt, sorgsam von der Mutter in Szene gesetzt, um so viele Klicks wie möglich zu erzielen. Denn die bringen bare Münze. Im Falle von Neo und Swan, so der Branchenfachdienst Social Blade, schätzungsweise 500.000 Euro jährlich. Eine Bitte um Stellungnahme diesbezüglich lehnte Google in Frankreich ab. Offensichtlich ist allerdings, die Eltern dieser Kinderstars haben ihr Familienvideo-Hobby zum Beruf gemacht. Sie haben Firmen gegründet, sich die Markennamen der Kinder sichern lassen. Zur wirtschaftlichen Diversifizierung setzt der Vater von Kalis und Athena auf eine eigene Spielzeugmarke. Die Eltern von Neo und Swan unter anderem auf Bastelbücher, in denen ihre Söhne auch Kochrezepte und Spiele präsentieren. Ein Ende der Fahnenstange scheint nicht abzusehen, meint Kinderschützer Thomas Romer, leicht fassungslos.
Wenn ich mit meiner Tochter in der Freizeit Tretroller fahren möchte, brauche ich dafür doch keine Firma zu gründen. Da decken die Familienkanäle die Bigotterie der Eltern auf, die nicht zugeben wollen, dass es sich dabei um eine wirtschaftliche Aktivität handelt. Wir verlangen nicht das Verbot solcher Clips, sondern Regelungen zum besseren Schutz der Kinder beim Dreh.
L'encadrement en vue de protéger leurs enfants.
Eine Zielsetzung, für die der Aktivist auch den Conseil National de la Protection de l'Enfance auf seine Seite gebracht hat. Der Nationale Rat für den Kinderschutz in Frankreich untersteht dem Premierminister. Als Vizepräsidentin fungiert Michèle Kreyoff.
Ça me met mal à l'aise aussi, parce que je me dis, mais comment ces parents pensent?
Solche Videos erwecken in mir ein sehr ungutes Gefühl. Ich frage mich, wie die Eltern wohl über ihre Rolle als Erzieher, als Träger elterlicher Verantwortung denken. Ob sie sich vorstellen können, wie es ihren Sprösslingen auf dem Pausenhof ergeht, wenn sie im Internet tausende Fans haben. Wie es ihnen gelingen soll, Freundschaften zu schließen, Selbstvertrauen zu entwickeln. Wie sie ihre Persönlichkeit formen können, wenn die eigenen Eltern sie als Werbeträger einsetzen. So systematisch und häufig und indem sie das Posten von YouTube-Videos zur einzigen Einnahmequelle machen. Da steht die Welt doch auf dem Kopf.
Je suis extrêmement étonnée.
Coucou les garçons. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui?
Très bien.
Hell und heiter wirkt die Kinderwelt in den YouTube-Clips. Doch die Schatten dahinter seien lang, sagt der Kinderpsychiater Patrice Uhr.
Les images des enfants, de la vie des enfants exposés.
Dass die Bilder von Kindern und ihrem Alltagsleben in den sozialen Medien ausgestellt werden, wirft viele Fragen auf. Da geht es um Narzissmus, um den Versuch, sich mit einer perfekten Selbstdarstellung der eigenen Existenz zu versichern. Kurzfristig gesehen ist es ziemlich unangenehm, wenn ein Kind glaubt, nur so existieren zu können. Hinzu kommt, mittel- und langfristig gesehen, dass ein Kind nicht abschätzen kann, welche Folgen es hat, sollte es beim Eintritt ins Erwachsenenalter mit den Bildern aus der Kindheit konfrontiert werden.
Den Kindern sei das nicht zur Last zu legen, ihren Eltern schon eher. Für Uhr verweist der Boom der Familienkanäle auf YouTube gewissermaßen auf einen Orientierungsverlust der heutigen Elterngeneration. Traditionelle Erziehungsratgeber wurden als überaltert ausgemistet. Dafür nun das eigene Wertesystem einzubringen, kommt den meisten mangels Selbstvertrauen nicht in den Sinn, meint der Psychiater. Das kann dann zur Konstruktion einer Wirklichkeit führen, die letztendlich wenig heimelig wirkt. Sehr aufmerksam hat Anwältin Benedikt Grenet-Hahn das Video von Neon Swan in der schicken Ferienvilla auf Korsika studiert.
Ja, même pas.
Da sieht man nirgendwo eine Schale Obst, eine unaufgeräumte Tasse oder einen Mantel an der Garderobe. Ganz offensichtlich verbringt die Familie hier nicht ihre Ferien. Das Versteckspiel der Kinder dient lediglich dazu, für die Villa Werbung zu machen.
Das ist dann wohl auch der Hauptzweck dieser sogenannten Familienkanäle auf YouTube. Mit Millionen Zuschauern, wie Susanne Krause in Frankreich recherchiert hat. Ein weltweites Phänomen, mit dem Eltern und vor allem Kleinkinder jetzt umgehen müssen, ob als Produzent oder Konsument. Wie das zu bewerten ist, wollen wir jetzt von Markus Gerstmann hören. Er ist Medienpädagoge in Bremen im Servicebüro Jugendinformation und arbeitet dort mit Kindern und Jugendlichen in der Medienerziehung. Ich habe ihn am Telefon gefragt, was er vom 7-jährigen Ryan in den USA hält, der vor 20 Millionen Abonnenten Spielzeug auspackt.
My daddy, mommy and I have fun together.
Also es ist ja natürlich faszinierend, wenn ein junger Mensch mit 7, 8 Jahren 30 Milliarden Aufrufe bei YouTube, wir reden ja jetzt gerade in Deutschland über 15 Millionen von Rezo, aber es sind 30 Milliarden Aufrufe, die dieser Mensch kreiert mit Sachen, die er auspackt, und es ist faszinierend, was da passiert. Andererseits sehe ich das als Medienpädagoge sehr kritisch, wenn so kleine Kinder in der Arbeitswelt der YouTuber sind und die regelmäßig Videos erstellen müssen. Welche Langzeitwirkung für diese Personen da sind, das ist ja gar nicht absehbar, weil alles, jeder Schritt von ihm sozusagen auch im Internet steht.
Er ist ja kein Einzelbeispiel, dieser Ryan. Wir haben es gehört, vorher aus Frankreich. Da gab es auch ganz viele YouTuber, die noch nicht mal 10 Jahre alt sind. Wie beobachten Sie das? Welche anderen gibt es noch im Ausland?
Also es gibt ja in jedem Land eigentlich solche Stars. Ich habe Beispiel auch in Russland gesehen, in England weiß ich das auch. Da war dann eine Mutter, die ihr Kind sozusagen animiert hat, diesen Job zu tun, weil sie selber arbeitslos war und dann Geld verdient hat. Und dann denke ich, da ist die Verschiebung. Die Mutter muss dafür sorgen, dass das Kind gut ernährt ist und nicht das Kind muss die Mutter ernähren. Und dann wird es schon kritisch. Und ich glaube, jedes Land muss sich überlegen, was machen wir eigentlich mit den Kindern? Wie viel Recht hat das Kind auf eigene Privatsphäre, auf eigene Entwicklung und dass das Kind später entscheidet und nicht, dass eine Mutter oder Vater dann jetzt über ein kleines Kind urteilt?
Wie beobachten Sie das hier in Deutschland, wo Sie arbeiten? Sind wir da eine Ausnahme oder sehen Sie ähnliche Entwicklungen?
Also wir haben ja auch Beispiele. Diese Family Fun ist ja einer der bekanntesten, oder Miley's Welt, das gehört ja alles dazu. Da sind die eine Familie aus Mannheim, die das ja regelmäßig Videos erstellt. Da ist es dann ja so, dass der Vater und die Mutter aufgehört haben zu arbeiten, weil sie über YouTube so viel Geld verdienen, und haben das dann erst mit der Tochter gemacht, dann als Familie. Dann gibt es noch einen türkischen sprachigen Kanal von ihnen und sie hauen wirklich alles aus ihrem Leben irgendwie natürlich in einer gekünstelten Welt hinaus auf YouTube. Und ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil natürlich da auch ja arbeitszeitrechtliche Sachen eine Rolle spielen können. Wobei diese Familie ganz klar sagt, die sind in Kontakt mit dem Jugendamt und da wird dann auch hingeguckt und er muss alles aufschreiben, wie viel das Kind arbeitet. Aber ich glaube, diese ganzen Förmlichkeiten sind eine Sache. Aber wie ich ja schon angedeutet habe, ist das zweite ja wirklich, wenn das Kind in der Schule von allen gekannt wird, was sie auspackt, dann ist das kein normales Kinderleben mehr, sondern es ist eben ein Beruf und ein gekünsteltes Leben. Und ich bin da eher entspannter und sage, lass dem Kind doch das selber ausprobieren, wenn sie Lust dazu haben, aber nicht in dieser Masse von jede Woche mehrere Produktionen zu machen.
Wenn Sie jetzt mal auf alle Beispiele gucken, erkennen Sie da auch ein Muster, dass also die Eltern oft den Impuls geben, vielleicht eher bisher weniger Bildung genossen haben oder Geld haben und da eben eine Chance sehen auf ein höheres Einkommen und ihre Kinder vermarkten?
Also man sieht natürlich da so ein Muster, das kann man natürlich von außen nicht richtig beweisen, was da ist, aber ich sehe einfach, wenn man da 22 Millionen Euro verdient, wie diese Familie aus Mannheim, dann sind das natürlich Summen, wovon wir alle träumen, und wenn man dann natürlich die Chance nutzen möchte, weil man sonst eben ja Schulden hat und ja, und normales Einkommen, dann ist das natürlich auch eine Lösung, ein Ausweg aus diesem Dilemma, aber auf Kosten der Kinder. Und das ist, muss man sehen, ob man das machen möchte. Und ich glaube, wir müssen da genau hingucken, was wollen wir eigentlich als Gesellschaft unseren Kindern zumuten, oder haben die Kinder eben auch Rechte, und dass wir dafür kämpfen, dass ihnen das nicht passiert.
Das neue Phänomen ist allerdings ein globales Phänomen, und YouTube, also der Mutterkonzern Google, ist ja auch ein globaler Konzern. Müssten hier also auch weltweit Regeln für Kinder gefunden werden, um sie zu schützen in diesen YouTube-Kanälen?
Es wäre empfehlenswert, das würde ich mir auch gerne wünschen, aber wir wissen, wie die Welt ist, wie viele unterschiedliche Regeln und welche Möglichkeiten Kinder außerhalb von Europa haben, dann sieht das schon sehr, sehr eng aus, und dann glaube ich, dann reden wir dann über Themen, die da nicht relevant sind, sondern da muss jedes Familienmitglied Geld mit einwerben, damit sie überleben können. Ich glaube, das ist so ein erste Weltproblem natürlich, aber da wünsche ich mir, dass diese Kinder auch diese Chance haben, aber auch alle Kinder natürlich, ein kinderlebenswertes Leben führen, wo sie Spaß, wo sie Freiräume haben und nicht in Korsetts gedrängt werden, die Erwachsene ihnen vorgeben.
Aber was würden Sie denn Eltern sagen, also den Erwachsenen, die jetzt dann eben schwerlich vielleicht auf diese fünfstelligen Einkommen bei YouTube verzichten wollen, die sie ja sicherlich auch für ihre Kinder anlegen und denen versuchen, ein schönes Leben zu bescheren, und die eben sagen, meine Kinder haben doch Spaß, das sieht man doch in dem Video, warum soll ich damit aufhören?
Ja, oberflächlich sieht das auch alles so aus. Natürlich gibt es viel Geld, das ist ja auch beneidenswert. Aber ich glaube auch, dass wenn ich nur jede Woche zweimal, dreimal Spielsachen auspacke oder in einen Freizeitpark fahre und das dokumentiere, ist die Entwicklung des Kindes nicht so, wie sie eigentlich sein sollte, in einem Schonraum, in einem geschützten Raum, wo Eltern ihnen das Recht auf Privatsphäre geben und sie sich langsam entwickeln und dann ihren eigenen Weg mit den Medien entwickeln, das ist ja nicht gegeben. Und ich glaube, es werden später auch Diskussionen in diesen Familien sein. Warum hast du das getan? Ich hätte mir gerne auch mal so eine Kindheit gewünscht, wo ich einfach mich auch mal zurückziehen hätte können. Und in den Interviews sagt ja auch dieser Vater aus Mannheim, er hat das alles im Griff und das ist alles toll. Aber ich sehe das kritisch und würde auch da eben die Kinder wieder stärken wollen, dass sie eben nicht funktionieren. Wenn ich nicht Lust habe, dann wird meine Familie arm oder wir haben nicht das Geld, und dann wird es ja schon schwierig, und das ist eine Belastung für die Kinder. Ich muss ja auch immer auf Knopfdruck bei den Medien präsent sein und lustig sein. Ich kann nicht so muffelig sein wie so ein Kind oder meine Stimmungsschwankungen haben. Ich habe keine Lust, ich würde lieber rausgehen, ich will gehen ins Schwimmbad oder so. Sondern es muss ja produziert werden, und diesen Druck würde ich gerne Kindern vermeiden.
Sagt Markus Gerstmann. Er arbeitet als Medienpädagoge in Bremen. Vielen Dank.
Tschüss.
Soweit die Weltzeit heute. Ich bin André Zanto. Hören Sie gerne wieder rein. Nächste Woche bei uns hier im Weltzeit-Podcast, da reisen wir unter anderem in die Westsahara und schauen uns den eingefrorenen Konflikt der Sahrawis an.